Hare Krishna, ich möchte euch alle ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Pfingstseminar zum Thema das Herz von Krishna. Ich habe das Gefühl, dass wir sehr viel Nektar quirlen werden, also dass der tief verborgene Nektar des Krishna-Bewusstseins an die Oberfläche kommt, so dass wir es ihn sehen und erkennen können. Ich möchte heute ein Vers aus der Bhagavad Gita nehmen, um darüber zu lektionieren, um euch sozusagen einen kleinen Einstieg in dieses schöne Thema zu geben, das Herz von Krishna. Dieser Text ist der einzige Text, der zweimal in der Bhagavad Gita vorkommt. Krishna Eigenschaften ist, dass er alles sehr bündig erklärt und deswegen sich nicht wiederholt, aber hier wiederholt er sich doch einmal in der Gita aus einem sehr schönen Grund, den wir noch hören werden. Dieser Vers, so heißt es, ist gewissermaßen eine Art Schlüssel in die verborgene Kammer von Krishnas inneren oder innersten, also Krishnas Herz. Bitte wiederholt nach mir den Text, der auf sauber abgewischter Tafel geschrieben ist. Man mana bhavamat bhakto. Krishnas 8. Denke immer an mich. Werde mein Geweihter, verehre mich und bringe mir deine Ehrbietung dar. Auf diese Weise wirst du mit Sicherheit zu mir kommen. Ich verspreche dir dies, weil du mein inniger Freund bist. Erläuterung. Dieser vertraulichste Teil des Wissens besagt, dass man ein reiner Geweihter Krishnas werden soll und dass man immer an ihn denken und für ihn tätig sein soll. Man sollte nicht einfach nach außen hin vorgeben zu meditieren. Vielmehr muss das Leben auf eine solche Weise geformt werden, dass man immer die Möglichkeit hat, an Krishna zu denken. Man sollte immer auf eine solche Weise handeln, dass alle täglichen Tätigkeiten mit Krishna verbunden sind. Man sollte sein Leben so einrichten, dass man 24 Stunden am Tag nichts anderes tun kann, als an Krishna zu denken. Und der Herr verspricht, dass jeder, der in solch reinem Krishna-Bewusstsein verankert ist, ohne Zweifel in sein Königreich zurückkehren wird, wo man in seine Gemeinschaft aufgenommen wird und ihn, Krishna, von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Dieser vertraulichste Teil des Wissens wird Arjuna mitgeteilt, weil er Krishnas inniger Freund ist. Jeder, der Arjunas Pfad folgt, kann ebenfalls Krishnas inniger Freund werden und die gleiche Vollkommenheit wie auch Arjuna erreichen. Diese Worte betonen, dass man seinen Geist auf Krishna richten soll. Das heißt, auf die zweihändige Form mit der Flöte, den bläulichen Knaben mit dem bezaubernden Antlitz und mit Pfauenfedern im Haar. In der Brahma Sanghita und anderen Schriften kann man Beschreibungen Krishnas finden. Man sollte seinen Geist auf diese ursprüngliche Gestalt Gottes, Krishna, richten. Man sollte seine Aufmerksamkeit nicht einmal auf andere Formen des Herrn lenken. Der Herr hat zahlreiche Formen wie Vishnu, Narayan, Rama, Varaha. Doch ein Gottgeweihter sollte seinen Geist auf die Form richten, die vor Arjuna gegenwärtig war. Die Konzentration des Geistes auf die Form Krishnas stellt den vertraulichsten Teil des Wissens dar. Und dies wird Arjuna offenbart, weil er Krishnas liebster Freund ist. Noch einmal, denke immer an mich, werde mein Geweihter, verehre mich, bringe mir deine Ehrbietung dar. Auf diese Weise wirst du mit Sicherheit zu mir kommen. Ich verspreche dir dies, weil du mein inniger Freund bist. Ein Devotee möchte natürlich sehr, sehr gerne wissen, was in Krishnas Herz vor sich geht. Immer wenn wir mit jemandem zusammen oder wenn wir mit jemandem einen Austausch pflegen, interessiert uns nicht so sehr, was er offiziell sagt. Wir wollen wissen, was denkt er wirklich? Sonst sind wir nicht zufrieden. So, wenn wir Krishna und, also das kann man nicht so sagen, wenn wir versuchen zu verstehen, was sind Krishnas Gedanken, dann werden wir sehen, dass Krishna ganz spezielle Gedanken hat. Krishna denkt an seine Devotees. Im Herzen von Krishna befinden sich Krishnas Devotees. Und Krishna macht sich Gedanken über sie. Und deswegen sind die Devotees in seinem Herzen. Hier, in diesem Text, hören wir, was diese Gedanken Krishnas in Bezug auf seine Devotees sind. Er gibt den Devotees einen Rat, einen nachdrücklichen Rat. Deswegen wiederholt er ihn zweimal in der Gita. Ein Rat, der sich darauf bezieht, was die Devotees unternehmen können, während sie hier in dieser Welt in der Krishna-Ferne sind. An einem, wie Rupa Goswami sagt, ich bin hier in einem Ozean, und zwar in einer ganz, ganz, ganz entlegenen Ecke dieses Ozeans in der materiellen Welt. Entfernt von dir. So, hier gibt Krishna seinen Devotees einen Rat, wie sie diese Strecke im Nu überwinden können und zu ihm zurückkehren können. Ich hatte eben gesagt, dass Krishna in Krishnas Herzen die Devotees sind, dass Krishna also über seine Devotees nachdenkt. Ich möchte euch gerne einen Text hierzu vorlesen, weil diese Sache bestimmt von euch noch mehr verstanden werden möchte. Ich möchte euch einen Text aus dem 9. Kanto vorlesen, der oft zitiert wird in Vaishnava-Kreisen. Es ist ein Ausspruch Krishnas über seine Devotees. Ein Ausspruch, den er dem Mystiker Dovasha Muni gegenüber macht. Um Dovasha davon zu überzeugen, dass es niemanden und nichts gibt, was ihm näher liegt, was Krishna näher liegt als seine Devotees. Er spricht diese Texte, nachdem Dovasha Muni Ambarish Maharaj, den großen geweihten König, verletzt hat, beleidigt hat. Und er sagt, Krishna sagt, du musst eins verstehen, Dovasha. Sadavo Hridayam Mayam Sadunam Hridayam Tvaham Mat Anyate Na Jananti Naham Tebyomanagapi. Der reine Gottgeweihte ist immer im Innersten meines Herzens. Und ich bin immer im Herzen des reinen Gottgeweihten. Ja, meine Geweihten kennen nichts außer mir. Und ich kenne niemanden außer ihnen. Und dann sagt Krishna, macht Krishna das ein bisschen klarer, wieso er immer an diese Devotees denken muss. Er gibt ein Beispiel für Menschen, die sich auskennen in Liebesangelegenheiten. In Liebesangelegenheiten ist es so, dass Frauen ihren Ehemann durch ihre Dienste und durch ihre Aufmerksamkeit gegenüber sich so in das Herz des Ehemanns bewegen und den Ehemann dann in gewisser Weise auch unter Kontrolle haben. Also was, wenn sie was wollen, dann macht der Ehemann das. Und auch wenn der Ehemann weit entfernt ist von den Frauen, von seiner Ehefrau, denkt er an sie. Und in unserer modernen Kultur wird er kurz mit einem Mobiltelefon sie anrufen. Ich bin jetzt im Flughafen, ich fliege gleich ab und so weiter. Krishna spricht also davon, dass er gibt ein Beispiel, warum die Devotees in seinem Herzen sind. Er sagt, wie keusche Frauen ihre rechtschaffenen Ehemänner durch Dienst unter ihre Kontrolle bringen, so bringen mich reine Gottgeweihte, die jedem gleichgesonnen sind und mich von ganzem Herzen lieben. Diese Devotees haben mich völlig in ihrer Hand. Sie haben mich völlig unter ihre Kontrolle gebracht. Ein anderes Mal hat Krishna sogar erklärt, dass er dies so sehr an diese Devotees gebunden ist, dass er ihnen folgt, weil er gerne den Staub von ihren Lotusfüßen aufnimmt. Und er sagt, weil ich in Kontakt bin mit meinen Devotees, deswegen habe ich die Power gekriegt, andere zu segnen. Die habe ich von meinen Devotees. So seht ihr also, wie Krishna in seinem Herzen die Devotees trägt und von dieser Meditation über seine Devotees ermächtigt ist, so sagt er. So in dieser ersten Unterweisung, Krishna gibt 4 Unterweisungen jetzt seinen Devotees, weil er denkt an die Devotees. Krishna denkt an jeden Einzelnen hier. In Brihadbhagavatamrita wird gesagt, als Krishna den Gop Kumar, sein Devotee in der spirituellen Welt empfängt, da fragt er, wo warst du denn so lange? Und er sagt, ich habe immer wieder den Pfad langs geschaut, um zu sehen, wann du denn endlich kommst. Diese Hoffnung, dass du kommen würdest, irgendwann einmal in der Zukunft, hat mich tanzen lassen vor Freude. Ja. So, hier spricht jetzt Krishna davon, wie die Devotees ihm näher kommen können. Der erste und auch wichtigste Unterweisung ist Manmana. Denke ständig an mich oder konzentriere dein Geist auf mich. Im Sadhana, das heißt in der spirituellen Praxis, reicht es nicht aus, einfach formell beschäftigt zu sein im Krishna-Bewusstsein. Das allererste, was ein Devotee täglich machen muss, ist den Geist auf Krishna konzentrieren. Valadev Vidyabhushana gibt das Beispiel von, wie wichtig es ist, den Geist auf Krishna zu konzentrieren, während man tätig ist. Er spricht nämlich von einem Diener eines Königs. Der Diener eines Königs ist beschäftigt im Dienst des Königs, aber nur mit dem Körper. Mit den Gedanken denkt er an die Menschen, die ihm lieb sind. Vielleicht seine Kinder oder seine Frau zu Hause. Und so ist er nur nach außen hin, das heißt mit dem physischen Körper im Dienst des Körpers des Königs beschäftigt. Aber innerlich ist er, wie man so schön sagt, ganz woanders. Ganz woanders. So kann es auch sein, dass ein Devotee äußerlich im Krishna-Bewusstsein beschäftigt ist, sogar eine tolle Krishna-Frisur trägt und einen tollen Krishna-Dress, der ihn nach ordentlich cool nach außen hin wirken lässt. Aber wenn der Geist nicht auf Krishna gerichtet ist, ist er eben nur nach außen hin ein Devotee. Prabhupada sagt, one should not be an official meditator. Man sollte nicht so ein offizieller Devotee sein, der nach außen das vorgibt. Nein, der Devotee, devotional life fängt wirklich an in dem Augenblick, wo der Devotee Krishna ein Geschenk macht. Dieses Geschenk ist sein Geist. Er denkt an Krishna. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur drückt oder gibt eine schöne Meditation für einen Devotee aus, wie der gezielt an Krishna denken kann. Und ich finde die unglaublich nektarhaft. Ich hoffe, dass sie euch auch, in Schweizerdeutsch sagt man, aufstellt und begeistert. Er sagt, denke an Shyama Sundar, der das Gesicht hat, was strahlt wie ein Mond. Krishnas strahlendes Gesicht, so soll man sich vorstellen. Der scheinende Haarlocken hat und wunderschön gebogene Augenbrauen. Dann soll der Devotee meditieren, wie von diesen Augen ein unablässiger Regen aus Nektar kommt, die das Leid des Devotees wegnehmen und ihm eine süße Barmherzigkeit gibt. Ne? So, in vielen Vaishnava-Meditationen oder Meditationen über Krishna denken wir über das Gesicht Krishnas nach. Und zwar über die Augen von Krishna, der mit den Augen so nach so seitliche Blicke weggibt. So. Schau, Krishna. Huh? Sidelong glances. Seine Augen sind so wie schnell huschende Wespen oder Bienen, weil er so viele Devotees anschauen muss. Und der Devotee denkt dann auch über diese barmherzigen Blicke des Herrn nach in seinem Leben, und er denkt manchmal auch über das Lächeln Krishnas nach. Das Lächeln Gottes, was zu den kleinen kindischen Verstrickungen, die wir so erleben in unserem Leben, immer in transzendentaler Position ist. So denkt ein Devotee. Mach das mal. Denk mal an das Gesicht von Krishna, das wie ein Mond ist, an die Augen, die Krishna auf dich richtet, mit Blicken aus Barmherzigkeit. Das ist eine wunderschöne Meditation, die unser materielles Dasein schnell zu Ende bringt. Man hat schon das Gefühl, wenn man Krishna so anschaut, oh, ich bin schon gar nicht mehr in dieser Welt. Ich habe bereits mein Ziel erreicht. So, nachdem Krishna darüber gesprochen hat, wie der Devotee seinen Geist zu ihm gibt, so dass er eben nicht einfach nur äußerlich beschäftigt ist, spricht Krishna von drei anderen Tätigkeiten eines Devotees. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, wenn wir so zu einem Tempel kommen. Wir haben so viele Tätigkeiten getan. Manche von euch sind berufstätig und bereiten sich vor auf jeden neuen Tag in ihrem Berufsleben. Andere leben im Tempel und haben dort zahlreiche Verpflichtungen, wie zum Beispiel Kochen, oder wie hier in Goloka Dham sind mehrere Devotees im wunderschönen Gartenanbau beschäftigt. Also während ihr hier seid, bitte betrachtet die Goloka Dham Gärten, die Gärten von Radha Madan Mohan sind wirklich sehr, sehr schön. Und wir haben Devotees, die sich da richtig auskennen. Aber bleibt bitte auf den Faden, nicht, dass ihr auf dieses junge Saatgut tretet. So viele Dinge tut man über einen Tag. Aber die Tätigkeiten, die einen zu Krishna bringen, lässt man manchmal außen vor. Man ist, also ich kenne das sehr von meinem Alltag. Man steht auf, man springt in die unter die Dusche, man ist schon 10 Stunden in der Zukunft, was man dann macht. Man kommt aus der Dusche heraus, man chantet und ist schon wieder 10 Stunden in der Zukunft beim Chanten. Und dann isst man Prasadam und ist schon wieder 10 Stunden in der Zukunft beim Prasadam. Und dann spricht man mit Devotees und kann sich überhaupt nicht konzentrieren, weil man schon am Abend ist und so weiter und so fort. Es ist sehr wichtig, dass der Devotee es lernt, wirklich essentielle Dinge zu tun und nicht immer in der Zukunft, die sehr, sehr mental ist und sehr unreal. Denn wer weiß, ob sich das so einstellen wird, wie er sich das vorstellt, herum
geistert. Die Woli muss sich ein bisschen fixieren. Und dazu ist erstmal der Geist auf Krishna. Ich tue das zu Krishna. Wir können jeden Morgen jetzt vor die Dedis treten von Radha Madan Mohan und Madan Mohans bezauberndes Lächeln in unser innerstes Herz, Herzenskammer einnehmen und dadurch Krishna sehr, sehr nahe kommen. Der zweite Schritt ist, Krishna sagt, Bhava Mad Bhakto, richtig schön laut und deutlich sagt er das, werde mein Diener. Das bedeutet, gebe deine Sinne zu mir. Und zwar als erstes, gib dein Ohr zu mir. Hör über mich. Im Bhagavatam wird gesagt, dass die Menschen dieser Welt so viele Themen haben, über die sie sprechen. Ein Krishna-Devotee will immer mehr über Krishna hören. Krishna, Krishna, kannst du mir über Krishna hören? Wenn er ein Devotee sieht, sagt er, wow, was für ein Buch hast du da unter dem Arm? Da ist bestimmt neue Informationen über Krishna. Und so weiter. Manchmal gibt es Texte, wo gesagt wird, oh Vaishnav, rette mein Leben, indem du mir über Krishna erzählst. Also, werde mein Diener heißt, dass man die Sinne, die aktiven Sinne zu Krishna gibt, angefangen mit dem Ohren. Dann, chante. Wenn wir morgens chanten, sollten wir nicht denken, jetzt wird ein bisschen meditiert und so weiter. Wir sollten denken, ich chante für Krishna. Dietmar, nicht für dich, damit du besser drauf kommst und dich besser fixieren kannst. Nein, chante als ein Diener von Krishna. Gib deine Zunge zu Krishna, chante für ihn. Dann soll man die Murti, die transzendentale Bildgestalt, mit den Augen sehen und im Herzen wahrnehmen. Dann soll man den Tempel erstmal sauber machen und dann schmücken. Dann ein wichtiger Dienst, über den wir gleich noch hören werden, ist, man sollte Blumen für Krishna pflücken, Girlanden opfern, Ornamente und wenn man kann, ein Schirm und ein Wedel. Also ein König wurde immer begleitet von einem Diener, der einen Sonnenschirm über ihn trug und ihm mit einem Wedel zufächelte. So sollte der Devotee anfangen, Krishna aktive Dienste darzubringen. Seine Sinne in Krishnas Dienst beschäftigen. Ohren, Augen, Nase aus der materiellen Welt herausnehmen und zu Krishna geben. Das nächste Punkt heißt, Krishna sagt, Majaji, verehre mich. Verehrung hat ein wunderschönes Kind. Wenn sich die Verehrung mit der Liebe in ein blumengeschmücktes Bett begibt, dann bringen sie ein Kind hervor, nämlich das Kind des Opfers. Verehrung kann man noch so nach außen machen, aber ein Opfer, Yaji heißt auch Opfer, das ist etwas Besonderes. Wie ein Kind sollte man ein Opfer zu Krishna darbringen. Und das heißt, dass man ihm Krishna einfach Dinge opfert, wie zum Beispiel Räucherstäbchen, Räucherwerk, Blumen, eine Lampe, eine Artiklampe. Und Naivedya heißt Speise. Ich weiß, in der damaligen Zeit, als Prabhupada den Tempel in San Francisco eröffnete, hat er die Hippies versucht anzuleiten, Yaji, Majaji zu machen, Krishna zu verehren. Und wenn die immer neue Jeans hatten, hat er gesagt, opfer's erstmal zu Jagannath. Also natürlich hatten sie dann noch die alten Hosen an. Also das war jedenfalls die Regel. Mach ein Opfer. Bring Gegenständliches zu Krishna. Das ist etwas. Krishna, ich habe dir das mitgebracht. Heute zum Beispiel haben wir ein sehr nicer Devotee hat eine riesengroße Spende zu Krishna gegeben an diesem Tag. Hat einfach etwas gegeben zu Krishna. Hier, für dich, wie ein Kind. Krishna, ich habe hier dieses Unbedeutende für dich. Bitte nimm es an.
Es ist wichtig, dass man wie ein Kind opfert. Nicht herrlich, selbst herrlich. Oh ja, hier bin ich mal wieder. Dein ganz besonderer, großkotziger Herr, Devotee. Sondern, dass man wie ein Kind kommt. Wenn man Krishna verehrt, wie ein Kind, ist es sehr wichtig, dass man nicht mit der Verehrung, die man tut, hausieren geht. Das heißt, man sollte nicht nach außen gehen. Das habe ich für Krishna getan. Seht mal, wenn du etwas opferst für Krishna, sollte es von Herzen kommen, eine vertrauliche Tätigkeit zwischen dir und Krishna. Manchmal geben sich Menschen so entsagt, da, dass sie sagen, dass sie dies und das aufgeben, aber nur um berühmt zu werden als ein, oder bekannt zu werden als ein großer Entsagter. Sie mögen materielle Dinge also sie mögen sich materielle Dinge wie zum Beispiel Speise für lange Zeit enthalten, aber indem sie ihre Entsagung bekannt machen, speisen sie das falsche Ego mit riesigen Happen und Brocken aus Ruhm. Das ist nicht wirklich Fasten. So, Majaji, verehre oder auch noch mehr, gebe ein kleines Sacrifice da. Und schließlich Namaskuru. Namaskuru heißt, oder gebe mir einfach deine respektvollen Ehrbietung da. Man kann Ashtanga Pranam machen, das heißt sich mit acht Teilen des Körpers vor Krishna verneigen, wozu als erstes Teil der Geist gehört. Oder wenn man eine Frau ist und eine bestimmte andere Körperform hat, wo es nicht so praktisch ist, sich auf den Boden hinzulegen, dann macht man eine Panchanga Pranam mit so 5 Kopf, Ellbogen, Hände und dann die Beine auf dem Boden. Das ist sehr, sehr wichtig. So, es gibt also 4 solche transzendentalen Unterweisungen. Zuerst einmal über Krishna denken und unser Seminar wird ganz viel darüber sein. Wir werden morgen eine Meditation über Krishna machen, deswegen möchte ich euch bitten, ordentlich gut zu schlafen, dass ihr nicht in der Meditation einschlaft und dann auf einem, dann euch einfach nicht richtig fixieren könnt. Dann sollte man Krishna mit seinen Sinnen dienen, man Krishna mit Gegenständen verehren und schließlich ihm seine respektvollen oder achtungsvollen Ehrbietung darbringen. Das, was ein Devotee macht. Nun, nachdem Krishna das gesagt hat, kommt er zum eigentlichen Punkt dieses Verses. Plötzlich treten, so sagt Jiva Goswami, Tränen in Krishnas Augen auf. Er ist ganz berührt, während er das sagt. Denke an mich, diene mir, verehre mich, bringe meine Ehrbietung. Und er faltet seine Hände und fleht Krishna an. Arjuna, bitte glaube mir. Auf diese Weise wirst du mit Sicherheit zu mir kommen. Ich verspreche dir dies, versprochen, weil du mein inniger Freund bist. Satyama wird im Amarakosha Sanskrit Dictionary auch mit einem Eid übersetzt. Krishna leistet einen feierlichen Eid. Nun, diejenigen, die Krishna kennen, wissen, dass er schon oft Versprechungen gegeben hat und sie auch gebrochen hat. Wir werden vielleicht morgen oder übermorgen über ein solches Versprechen hören. Und so macht man sagen, Leute, die im Land von Mathura geboren sind, machen bei jedem zweiten Satz so ein Eid. Wieso sollte ich dir glauben, Krishna, dass einfach dadurch du mich in deiner Barmherzigkeit aufnehmen solltest? Um alle Zweifel von uns zu nehmen, sagt Krishna, du bist mein inniger Freund. Es kann sein, dass man manchmal Dinge sagt, hier und da, zu einem Menschen, den man nicht seinen Freund nennt. Aber wenn man einen Freund hat,
das heißt eine liebevolle Beziehung zu jemandem, wird man alles tun. Man wird Himmel und Erde in Bewegung setzen, um das einmal gemachte Versprechen zu erfüllen. Ein Menschen, den man nicht liebt, will man sein Versprechen gegenüber, also ich will es positiv ausdrücken, ein Menschen, den man liebt, will man sein Versprechen einhalten. Das ist ganz natürlich. Wenn ihr einen geliebten Menschen habt, könnt ihr euer Versprechen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und deswegen sagt Krishna hier, um zu sagen, dass das also jetzt hundertprozentig eingehalten wird. Priyosimi, du bist mir sehr lieb. Deswegen, hab keine Sorge, du wirst mit Sicherheit zu mir kommen. Und deswegen laufen ihm Tränen aus den Augen. Und er sagt es mit gefalteten Händen. Es ist ihm sehr, sehr ernst. Ein Beispiel, wie Krishna, ein Devoti, der diesen Schlucker eingehalten hat, gerettet hat, ist der Tondaridipodi Alva. Richtig schöner Name. Tondaradipodi. Bitte sagt Tondaradipodi. Tondaradipodi Alva. Oder einfach Vipranarayan. Prabhupada spricht hier, das ist 298, nee, jetzt muss ich mal ziffern, das ist 289, wie sagt man das in Deutsch? 289. Es heißt, dass im Jahr 289 des Zeitalters des Kali der Alva namens Tondaradipodi geboren wurde. Während er hingebungsvollen Dienst ausführte, fiel er einer Prostituierten zum Opfer und Sri Ranganath, der seinen Geweihten erniedrigt sah, schickte einen seiner Diener mit einem goldenen Teller zu dieser Prostituierten. Als der goldene Teller im Tempel vermisst wurde, suchte man danach und fand ihn im Haus der Prostituierten. Als der Gottgeweihte sah, wie barmherzig Ranganath war, wurde sein Fehler berichtet. Er baute dann die dritte Begrenzungsmauer des Ranganath-Tempels und pflegte dort einen Tulasi-Garten. Diese Geschichte ist ein bisschen kurz hier erzählt. Ich möchte sie euch ein bisschen mehr im Detail, nicht in den letzten Einzelheiten, aber ein bisschen im Detail erklären. Es gab einmal diesen Vipranarayan, der von klein auf ein großer Verehrer von Krishna war. Als er ein bisschen älter wurde, baute er einen wunderschönen Garten in der Tempelstadt Ranganath Andhima. Er baute einen Garten an, wie man es auch hier hat, unsere Tempelgärten, und hat dort Blumen und Tulasi-Sträucher angebaut und eben jeden Tag Girlanden für Krishna gemacht, für Sri Ranganath. Er war so fixiert mit seinen Sinnen auf den Dienst von Krishna, dass es für ihn eigentlich nichts anderes gab als diesen Dienst. Er sah nichts anderes und niemand anderes. Nur eines Tages begab es sich, dass die wunderschöne Prostituierte Deva Devi, die gerade beim König gewesen war, an dem Garten von Tondaradipodi Alva oder Vipranarayan vorbeiging. Und da sie ein bisschen müde war, sie trug so viel Schmuck und war so, es war ein bisschen mittags heiß. Als sie so ein bisschen müde war, beschloss sie, sich gegenüber von dem Garten unter einem Baum in den Schatten zu legen. Ihre Schwester waren dabei und einige Zofen. Und sie lagen dort, wunderschöne Frauen mit dem edelsten Körper, Bau. Und Deva Devi schaute so herüber im Garten und hörte da ein glückliches Singen aus dem Garten. Wie Brandereien pflückte gerade Blumen, um eine Blumengirlande mit Tulsi für Sri Ranganath zu machen. Und er schaute so zwischen den Blumen hervor, schaute in ihre Richtung, aber sah sie nicht, denn sie war keine Blume. Er sah nur Blumen, die sich eigneten für den Dienst an seinem Herrn. Deva Devi fühlte sich missachtet. Sagte zu ihrer Schwester, das ist mir aber noch niemals vorgekommen, dass ein Mann mich nicht gesehen hat. Was ist denn das für einer? Oh, sagte die Schwester, das ist ein Diener von Krishna. Der sieht nur Krishna. Also, ich werde deine Dienerin, sagte die Schwester, wenn du ihn dazu bringen kannst, etwas anderes zu sehen. Deva Devi sagte, angenommen. Und ich werde deine Dienerin, wenn ich ihn nicht dazu bringen kann, nur noch mich zu sehen, überall, in jeder Winkel, in jedem Gedankenzug, in jedem Herzensbewegung. Hare Krishna. Sie gab sofort ihren ganzen Schmuck auf. Das dauerte eine halbe Stunde. Brachte es zu ihrer Schwester. Die mussten wohl extra eine Rikscha holen oder eine Sänfte, um es abzutransportieren. Und sagt, in 6 Monaten sehen wir uns wieder. Dann holte sie sich irgendwo so ein Saffrontuch, wickelte sich ein und ging zu Vipranarayan und weinte vor dem Tor des Gartens. Buhu, buhu, buhu. Vipranarayan kam. Was hast du denn, du armes Geschöpf? Ach, meine Mutter hat mich dazu verleitet, dem Gewerbe einer Prostituierten nachzugehen. Ich bin total gefallen, meine Sinne sind im Dienst von bemitleidungswürdigen Männern eingesetzt worden. Kannst du mich bitte retten? Oh, sagte Vipranarayan, der ein gutes Herz hatte, komm doch zu mir in den Blumengarten. Meinst du? Ja. Und so kam sie und wurde von Vipranarayan im Dienst beschäftigt. Für 5,5 Monate sah Vipranarayan aber nicht so wie ein Mann eine Frau sah. Er sah sie einfach als Dienerin Krishnas und gab ihr die Aufgabe, Blumen abzuschneiden, Blumen zu bewässern und so weiter und so fort. Deva Devi merkte, die Zeit wird kurz und sie wollte bestimmt nicht die Dienerin ihrer Schwester werden, die auch so ein Luder war wie sie. In der letzten Woche vor der abgemachten Zeit kam dann die günstige Wendung für ihr Geschick. Es regnete. Es gab nur eine kleine Hütte da mitten im Blumengarten und Deva Devi rastete draußen im Regen und zitterte erbärmlich. Da sagte Vipranarayan, der sie klappern hörte draußen, komm ruhig rein, es ist spät in der Nacht und schlaf ein bisschen. Hier. Oh, sagte Deva Devi, aber da bist du doch in der Hütte. Ach, weißt du, das ist kein Problem. Meinst du, so ein Mann und eine Frau so auf engem Raum zusammen, dass da nicht ein Unglück geschieht? Ach, du bist einfach du bist wie eine Tochter, schon, okay, bleib da mal. Und er wies ihr einen Winkel in der Höhle zu. Nun, als sie drin war, da wusste sie, jetzt ist ihre Zeit gekommen und sie machte die Heavy Mata Vibration, Vibe, 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 Vibe. Vibe, 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 Strahl, Strahl und so weiter. Und plötzlich fühlte sich Vipranarayan so romantisch aufgelegt. Und dann kam er auf die mentale Ebene. Und dann kam er auf die sinnliche Ebene. Und dann lag er in ihren Umarmungen. Am nächsten Morgen fühlte sich Vipranarayan elend. Und Devadevi sagte, es ist vollbracht. Auf Wiedersehen und verließ ihn. Sie ging sofort zu ihrer Schwester und sagte, du wirst sehen, er denkt nur noch an eins, Devadevi, Devadevi. Und genau das war geschehen. Durch diese eine Nacht war der Unschuldige, war ja Mönch, jetzt einen neuen Eindruck in seinem Herzen, der bald Krishna mehr und mehr zurückdrängte und dann rausdrängte. Und er begab sich jeden Tag zu Devadevis Tür, um dort verzweifelt vor ihrer Tür zu weinen und um Einlass zu bitten. Devadevi aber hatte kein Interesse an ihm, denn sie verkehrte mit Königen, nicht mit so Mönchen. Das war nur so ein Spaß an der Seite gewesen für sie. Der arme Vipranarayan chantete jetzt nicht mehr Om Namo Narayanaya, sondern chantete Devadevi Kripa Kripa Mercy Mercy. Eines Tages nun klopfte jemand an der Tür von Devadevi. Es war ganz früh morgens, sie wollte gerade zum König. Sie ließ einen Diener die Tür aufmachen und was geschah? Ein wunderschöner Brahmanenjunge mit goldener Ausstrahlung kam zu ihr und sagte, hier, ich habe einen goldenen Teller für dich gebracht. Und er brachte der Devadevi eine wunderschöne Goldarbeit. Vipranarayan schickt dir diesen Teller. Oh, sagte sie, oh, das ist ja gar nicht so schlecht. Also vielleicht sollte ich ihm wieder mal meine Gunst erweisen. Wo ein Teller ist, sind unter Umständen zwei oder sogar drei Teller. So, dann sagte sie, wer bist du? Oh, Vipranarayan schickt mich. Wie heißt du? Ich heiße Ranga. Und dann war der Brahman plötzlich weg. Wie in Luft aufgelöst, Ram Gopal. Eben stand er noch da, dann war er schon weg. Schupp. Hare Krishna. Als der Morgen ein bisschen weiter fortgeschritten war, ich glaube es war so 10 Uhr oder 11 Uhr, kamen plötzlich die Soldaten des Königs vorbei und sagten, wir haben die Nachricht hier, dass in deinem Hause der Goldteller von Sri Ranganath sein soll. Jemand hat uns die Information gegeben. Wir müssen das dein Haus untersuchen. Oh, sagte Devadevi. Aber die Soldaten waren schon drin und sahen drin im Zimmer diesen wunderschönen Goldteller, der einmalig war, weil es das Opferplate von Sri Ranganath war. Wie kommst du an diesen Teller, du unedle Dame? Bist du selbst da eingebrochen, um in die Schatzkammer? Nein, 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 sagte Devadevi, ich habe überhaupt nichts mit dem Teller zu tun. Er kam heute Morgen als eine Bezahlung von dem Blumengärtner Vipranarayan. Ihr merkt, jetzt wird's kompliziert. Ranganath hat etwas Besonderes mit seinem Devotee vor. Die super Reinigungskur. Sofort stürmten die Wächter aus, kam zu dem Blumengarten und da saß der arme Vipranarayan wie von Sinn und chantete: Deva Devi Kripa Me, Devi, Deva Devi, gib mir deine Barmherzigkeit. Für sie war der Fall klar, die Ermittlung war schon bevor sie angefangen hatte abgeschlossen. Vipranarayan, der Priester, hatte sich den Zugang zur Küche verschafft und den Goldteller gestohlen als Bezahlung für seine Entgleisung. Die nahm den Arm gefangen, der dann überhaupt nichts mehr verstand. Er wurde eingelocht, Vipranarayan, und konnte einfach nur noch weinen und weinen und weinen. Er hatte sein Mönchtum verloren, er hatte Deva Devi verloren, er hatte seine Freiheit verloren, er hatte seinen Ruf verloren, er hatte gar nichts mehr. Wenn ein Devoti anfängt, nichts mehr zu haben, dann gibt ihm Krishna bald alles. Das ist eine Regel. Im Traume, in der nächsten Nacht, wälzte sich der König unruhig auf seinem Lager, als plötzlich das geliebte Gesicht von Ranganath erschien. Und er sagte, Ranganath sagte, mein Devoti Vipranarayan ist ins Gefängnis gesperrt worden. Aber nicht er war es, der den Teller gestohlen hat. Ich habe für meinen Devoti den Teller gestohlen. Ich habe eine besondere Aktivität mit ihm vorgehabt. Lass ihn jetzt frei aus dem Gefängnis. Er soll unbedingt seinen Blumengarten bewirtschaften. Der trocknet ja schon aus und soll weiter seine Girlanden für mich machen. Sag ihm das. Mit herzlichen Grüßen von Ranga. Naht. Auf diese Weise kam der König dann dazu, den Devoti Vipranarayan im Auftrage Krishnas loszulassen. Das ist eines der vielen, vielen Erzählungen, die euch zeigen, wie Krishna in seinem Herzen die Devotis trägt und ständig Arrangierungen macht dafür, dass seine Devotis befreit werden und voranschreiten können auf dem Wege des Krishna-Bewusstseins. Manchmal macht Krishnas Handlungsweise seinen Devotis gegenüber hart erscheinen, wie im Fall dieser Deva, wo er ihn Deva Devi geschickt hat und ihn den Geist ein bisschen durcheinander gebracht hat. Manchmal macht Krishna seine Devotis zu sich nehmen. Manchmal, wie es hier in Goloka Dham geschehen ist, manchmal macht Krishna seine Devotis in außergewöhnlichen Situationen hineinstecken. Aber immer hat er seine Devotis in seinem Herzen. Deswegen, wenn man in Krishnas Herz schaut, wird man dort viele Devotis finden, an die Krishna denkt, in Liebe und in mit dem Wunsch, dass sie zu ihm zurückfinden, möglichst bald. Und deswegen ist dieser Schlucker, dieser Vers, der wirkliche Schatz eines Gaudiya Vaishnavas, weil er ihm sagt, weil hier Krishna aus den Seiten der Bhagavad Gita hervorzutreten scheint, alle Formalitäten beiseite lässt und sagt, das musst du jetzt machen. Vier Dinge, das kannst du dir merken. Das schaffst du. Denke immer an mich. Diene mir mit deinen Sinnen. Also nicht nur mit dem Geist, sondern auch den Sinnen. Verehre mich. Das heißt, bringe Krishna etwas dar. Und schließlich bringe den Respekt dar. Manchmal sagen Vaishnava-Kommentatoren, Krishna will eigentlich nur, dass der Devotee seine Liebe annimmt. Denn diese Tätigkeiten, die der Devotee für Krishna tut, sind nicht Anstrengungen, sondern sind Möglichkeiten, mit Krishna in Kontakt zu kommen und Krishnas Liebe zu verspüren. Wir haben hier in Goloka Dham einen Devotee, der sehr verwirrt war, und der dann eines Morgens einfach beschlossen hat, ich will jetzt einfach das machen, ich will jetzt Krishna einfach näher kommen, und der sich hingesetzt hat, mal ausnahmsweise früh aufgestanden, nicht ausnahmsweise, sondern früh aufgestanden ist und wirklich voller Hingabe seine Sinne in Krishnas Dienst beschäftigt hat, das Ohr und die Zunge und die Dedis gesehen hat und gebetet hat und bewusst seine Ehrbietung gemacht hat. Und so wie der Devoti das tat, hat sich sein Bewusstsein und seine ganze Lage total verändert. Es war wie auf einer anderen Seite des Mondes, kam er sich plötzlich vor, und Krishna hat ihn dann zu sich genommen. Und das macht Krishna. Gut, das war meine erste Vorlesung. Ich hoffe, dass ich Relevantes sagen konnte. Es ist eine unglaubliche Geschichte mit dem Devadevi oder mit dem Vipranarayan oder Tondaradipodi. Hare Krishna. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen? Ja, kannst du mir nochmal helfen? Chakrapani Prabhu, ja. Mhm. Ich habe gehört, dass es, ich wiederhole deine Frage für die Devotees, dass es eine Grundvoraussetzung ist, um in den hingebungsvollen Dienst Einlass zu finden, dass man zunächst einmal die Brahman-Verwirklichung gemacht haben muss. Die unpersönliche Brahman-Verwirklichung. Srila Prabhupada hat etwas gesagt, was glaube ich, das erläutern kann. Er hat gesagt, um im hingebungsvollen Dienst beschäftigt zu werden, muss man zunächst einmal verstehen, ich bin nicht dieser Körper, Aham Brahmasmi. Das ist der erste, ist eines dieser Kernsätze, Aham Brahmasmi. Ich bin die spirituelle Wahrheit oder die spirituelle Seele. Diesen Satz hat Prabhupada in einer sehr, sagen wir mal, tätigkeitsbezogenen oder verwirklichkeitsbezogenen Weise ausgedrückt. Er hat gesagt, ich bin nicht der Körper. Findet man ja überall als im Krishna-Bewusstsein immer wieder. Und ich kann mich erinnern an eine Erläuterung aus dem zweiten Kapitel der Bhagavad Gita, wo er sagt, dass wirklich, um hingebungsvollen Dienst auszuführen, ist es nötig zu verstehen, dass man spirituelle Seele ist. Man nennt das Sambandha Gyan, dass man weiß, wer man selber ist, in Bezug zu dieser Welt und in Bezug zu Krishna. So sehen wir diesen Schlokka Brahma Bhuta Prasanatma. Nicht? Das ist man. Nun gibt es einige Interpreten, die sagen, ich bin das ganze Brahman. Aber das sieht der Vaishnava anders. Er sieht sich als ein Teil der Brahman Energie an, nicht? Als eine spirituelle Seele. Sehr wichtig. Bevor der Pujari in den Deti-Raum tritt, meditiert er richtig darüber, Chakrapani Prabhu. Er sagt, von Natur aus bin ich eine ewige spirituelle Seele, ein Diener von Radha Madan Mohan, also wenn man Radha Madan Mohan verehrt, oder Radha Syam Sundar, oder und so weiter, ich bin aber getrennt von diesem Dienst und in der materiellen Welt. Jetzt durch ein unvorstellbares Glück bin ich durch den Kontakt mit meinem spirituellen Meister dazu gekommen, Krishna verehren zu können. Diese Meditation ist wichtig. Wir werden morgen oder übermorgen auch eine solche Meditation erlernen, die uns sehr helfen wird in unserem spirituellen Leben. Solange du denkst, ich bin Deutscher oder Amerikaner oder oder irgendeine andere Identifikation mit dem Körper, ist es noch ein gewisser weiter Weg auf der spirituellen Straße zurück nach Hause, zurück zu Krishna.
Ja, wenn Murali hat sich über den Alva, den Vipranarayan, Gedanken gemacht, da kam an einer Stelle vor, dass Krishna oft seinen Devotees etwas wegnimmt und dann, wenn sie nichts mehr haben, dann kriegen sie meistens alles. Dann ist Krishna ganz da. Nun bei dem Alva war es aber so, dass er wieder zu seinem Garten zurückkam. Übrigens, Murali ist einer von unseren Gärtnerinnen. Wir müssen sie unbedingt besuchen, da könnt ihr viel lernen über Krishna in der Natur. Hare Krishna, herzlich willkommen. Kommt Aini. Was will also Krishna, er hat ja seinen Garten wiedergekriegt, was will also Krishna von seinen Devotees haben? Einmal hatte ein Devotee zu Prabhupada gesagt, Prabhupada, ich will alles aufgeben und nur noch Krishna dienen. Ich will mich von allem entledigen. Und Prabhupada sagte, was gehört dir denn? In der Bhagavad Gita wird der Zustand des sich Entledigens, Nyasa, so ausgedrückt, dass solch ein Devotee noch, der sich allem entledigt hat, noch tätig ist in der Welt. Es ist also nicht jemand, der kein Feuer mehr anzündet und keine Arbeit mehr verrichtet, sondern jemand, der sein falsches Verständnis aufgibt, das heißt, die Früchte dieser Tätigkeiten zu genießen. Das ist, was Krishna haben, also möchte, dass ein Devotee das aufgibt, dass er nämlich sich selbst als den Genießer der Früchte seiner Tätigkeiten betrachtet. Wenn ein Devotee es schafft, seine Tätigkeiten in dem Geist auszuüben, wo er für Krishna tätig wird, dann ist der Devotee auf der Stufe der Vollkommenheit. Es gibt ein unglaublich schönes Lied über den Dieb. Das Lied, das Diebeslied gibt es in der Vaishnava-Sache. Hare Krishna, herzlich willkommen. Und in diesem Lied wird Krishna gepriesen als der größte aller Diebe. In der Kindheit stiehlst du Butter. Wenn du ein bisschen älter wirst, stiehlst du die Kleidungsstücke von Frauen. Und schließlich stiehlst du das schlechte Karma deiner Devotees. Du bist der größte Dieb. Jetzt aber habe ich dich in das Gefängnis meines Herzens gesteckt und mal sehen, ob du da wieder herauskommst. Du bist jetzt, schwer bestraft. So, ich glaube, ihr versteht diesen Gedankengang. So, was will Krishna haben? Was nimmt sich Krishna manchmal? Krishna nimmt diese diese falschen Vorstellungen aus dem Leben heraus. Ich möchte hierzu auch etwas Persönliches sagen. Ich war, wie ihr wisst, wie manche von euch wissen, einen Monat nicht in der Welt, sondern irgendwo in einem Berg namens Tara, ganz weit weg. Auch sonst ganz weit weg vom dem normalen Leben. Und ich merkte in dieser Situation, wo mir alles aus den Händen, also wo mir meine Gesundheit aus den Händen glitt wie flüssiges Wasser und ich in eine sehr schwierige Lebenssituation hineinkam, fühlte ich mich sehr nahe an Krishna, weil man plötzlich merkt, wenn man tatsächlich nichts mehr in den Händen hat, dann ist plötzlich Krishna ganz da. Solange der Devotee noch denkt, das kann ich kontrollieren, das kann ich selber in die Hand nehmen. Diese Vorstellung zu sein, haben, sagen wir mal, die Früchte seiner Tätigkeiten zu genießen, nicht? Etwas, mit anderen Worten, etwas zu kontrollieren, ist Krishna nicht so
einfach nicht so nahe. Also es geht bei der Aufgabe nicht um die Aufgabe von Gärten, ein Glück. Was heißt eigentlich, so will ich das nicht formulieren. Es geht nicht um die Aufgabe von irgendwelchen äußeren Dingen, sondern es geht eigentlich um die Aufgabe von falschen Vorstellungen. Und Krishna verhilft einem, das aufzugeben. Ich habe jetzt noch Radha Sundari gesehen.
Richtig, in unserer Tradition gibt es eine Menge solcher Riten und so weiter. Ja, ja, und Regeln.
Regeln sagen viele Leute, Regulierungen. Radha Sundari fragt, wie kann man Opfer richtig verstehen? Denn es kann manchmal durch die Veräußerlichung von Opfern dazu kommen, dass diese Opfer das Gegenteilige bewirken, als sie bewirken sollen. Ich fand diese Unterweisung diesen Hinweis sehr schön, dass man wie ein Kind ein Opfer gibt. Ne, ein Kind sagt, ich habe das gebracht. Einmal hat Prabhupada sehr schön etwas gesagt, wie ein Devotee etwas zu Krishna opfert. Srila Prabhupada sagte, ich habe diese unbedeutsame Sache für dich gebracht. Bitte, nehme es an. Und dann weinte er so gerührt und sagte, wir müssen sehr vorsichtig sein. Denn schließlich haben wir es mit Krishna zu tun. Sagen wir mal, die Essenz aller Regeln und Regulierungen und sind einfach, dass man an Krishna denkt und ihn nicht vergisst. Es wird sehr klar in Bhakti Rasamrita Sindhu, wo Rupa Goswami eine ganze Anzahl von Regeln und Regulierungen gibt, die Fasttage einhalten, den Kühen und den Banyanbäumen Respekt darbringen, bei der Arati zu tanzen, sich an alles Mögliche, also 64 solcher Tätigkeiten werden erwähnt. Und dann sagt er zum Schluss, und all diese Regeln sind nur Diener von einem einzigen Prinzip, sich immer an Krishna zu erinnern, und ihn nicht zu vergessen. Und wir werden am Sonntagmorgen, weil wir Sonntag dazu beiseite stellen, etwas sehr Interessantes zu machen, ein Japa-Erlebnis. Da werden wir sehen, dass Jiva Goswami sagt, auch beim Chanten kannst du Kevala chanten und Samyukta Sneha. Kevala heißt so allein so einfaches Chanten, so fast als eine Art Pflichterfüllung. Und Samyukta Sneha heißt mit Zuneigung. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man beim Chanten der heiligen Namen mit Zuneigung chantet. Sonst wird man kein großes Ergebnis haben. Es gab mal einen König in dem Königreich Vishnupur, der den majestätischen Erlass machte, also Befehl gab, dass jeder Bürger 64 Runden am Tag chanten müsse. Nicht könne, müsse. Ihr könnt euch vorstellen, dass zum Beispiel Bauern, die den ganzen Tag auf dem Feld gewesen waren, nicht absolut enthusiastisch waren, wenn sie dann nach Hause kamen und dann noch, sagen wir mal, 64 Runden übrig hatten. Nee, nicht 64, 54 hatten sie vielleicht gerade 10 gechantet. 54 Runden. Ich weiß nicht, wie euch das manchmal geht, wenn ihr abends noch merkt, ups, noch 4 Runden, dann ist man auch nicht so super enthusiastisch. Also es ist aber, es ist anzuzweifeln, dass jemand, der mit solchen Zwangsmaßnahmen chantet, irgendein spirituellen Nutzen davon hat, weil dieses Prinzip mit Zuneigung zu chanten da gebrochen wird. Also Majaji, da finde ich sehr gut dieses Prinzip, wie ein Kind oder wie Prabhupada das macht. Hier, mein lieber Krishna, ich habe das für dich bitte nimm es an. Gaurangaji, hatte ich deine Hand gesehen oder ja? Das wird unsere letzte Frage sein und dann werde ich das Gähnen von Gaurahari nicht mehr übersehen können. Gauranga fragt über die Führung Krishnas im Herzen. Wir wissen, dass Krishna im Herzen gegenwärtig ist und seine Devotees im Herzen führt. Und manchmal kann es vorkommen, dass man eine Art Führung von Krishna verspürt, die etwas anderes besagt, als vielleicht eine ältere Vertrauensperson uns sagt. Und dann gerät man in ein gewisses Dilemma hinein. Ich denke, dass wir als Devotees sehr auf die Führung Krishnas vertrauen können und auch darauf vertrauen können, dass Krishna uns Inspiration gibt. Damit, es gibt jedoch diese einfache, oder sagen wir mal diese einfache Regel, dass wir uns auch mit älteren Devotees, besonders unserem spirituellen Meister, noch einmal um eine Rückversicherung bemühen. Denn es kann sein, dass wir das, was wir für die Führung Krishnas empfinden, eben auch Stimmen aus dem des Egos sind. Ich habe gerade mich beschäftige mich ein bisschen mit so spirituellen Traditionen und auch mit der Tradition der Meditation. Und es hat mich interessiert, ob es irgendetwas in Europa gibt über Meditation. Und habe da etwas ganz Interessantes bei dem Ignatius von Loyola gefunden, der meditativ eine Art Schauplatz errichtet, in das er dann eintritt, um dann eine christliche Meditation zu machen und dort dem Christus zu begegnen. Auf diesem meditativ errichteten Meditationsschauplatz, wenn du so willst. So wurde es übersetzt. Und er beschäftigt sich sehr, sehr eingehend mit etwas, was sehr wichtig ist, auch dort, nämlich mit der Unterscheidung der Geister. Nicht, dass man weiß, was auf diesem Schauplatz geschieht, dass man weiß, was vielleicht nicht der Führung Gottes entspricht, sondern dem Geiste. Sehr deutlich kann man verstehen, wenn man eine Führung Krishnas macht und plötzlich Devotees verletzt, dann ist es nicht Krishnas Wille, dass man das tut. Das ist zum Beispiel ein Symptom. Das passiert oft, wenn Menschen so loslegen, im eklektischen Sinne, dann und die Devotees verletzen dabei, dann weiß man, das ist das Ego und nicht Krishna. Ist auch gut, dass man dann mit Devotees noch mit anderen Devotees spricht, sich rückversichert. Der Devotee ist sehr vorsichtig, wie Krishna das Kaviraj sagt, mein Weg ist schlüpfrig, ich sehe nicht genau, ich brauche unbedingt den Stock der Barmherzigkeit von den Vaishnavas, um zu gehen. Und wenn man das tut, Guru, Sadhu und Shastra befragt, wird man sicherlich lernen können und vielleicht eine Möglichkeit sehen, sich hinzugeben und weiter Fortschritte zu machen. Ja, jetzt möchte ich nochmal alle ganz herzlich willkommen heißen. Ich möchte hier die Vorlesung abbrechen oder beenden, weil wir schon dem Abend zugehen. Man lässt sich leicht täuschen, weil es so lange hell ist hier in Golokadam. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich euch noch ganz herzlich danken, dass ihr zu diesem Pfingstseminar gekommen seid. Ich bin immer überrascht, dass die Devotees so gerne zu Festivals kamen, auch zu Nrsimha Chaturdasi. Ich Wir hatten zwei Nisshinat Chaturdasi gefeiert, was fast ein bisschen unglücklich war. Und trotzdem, beide Festivals waren total überlaufen auf der Farm. Also schön, dass die Bodhis den Wunsch haben. Ich möchte euch nochmal ganz kurz den weiteren Programmverlauf mitteilen. Wir werden morgen mit dem Seminar um 10 Uhr morgens beginnen. Wenn also welche von euch müde sind, was man nach so anstrengenden Wochen verstehen kann, ihr habt morgen genug Zeit, aber wenn ihr zum Seminar kommt, müsst ihr frisch und dabei sein. Also wenn ihr einschlaft, werde ich einfach nur noch die nektarhaften Themen aus meinem Seminar herausnehmen und einfach nur intensive Geschichten erzählen, dass keiner schlafen kann. Nicht? Also ihr müsst morgen ausgeschlafen sein, das ist sehr wichtig. Ich sage das, weil wir meditieren werden. Schön. Dann wollen wir jetzt noch sehen, ob unsere Sadanandi noch was sagen möchte. Nein, alles ist klar. Mhm. Seid ihr gut untergebracht? Eine ungewöhnliche Frage, aber ist doch eine relevante Frage. Gut. Dann würde ich noch ganz kurz, ich sehe Gorabhavini dort, wenn du vielleicht so gut bist, ganz kurz zu mir im Anschluss zu kommen. Gut, dann werden wir hier beenden. Also kommt gut hin. Gibt's noch was zu, werden wir unseren Gästen noch ein Brot reichen können, ein Abendbrot, oder? Es gibt noch einiges sogar. Ganufriya, gut. Vielleicht willst du schon mal losgehen und alles richten, dass die gleich ist schon gerichtet. Super. Gut, dann alles Liebe und Gute für euch. Srila Prabhupada ki jai, Sisi go nitai ki go premanandi hari hari bol.